William McAskill, Gutes besser tun. Wie wir mit effektivem Altruismus die Welt verändern können. Wie, du spendest für die Caritas? Du weißt, dass die dafür verantwortlich sind, dass die Menschen in Afrika keine Kondome verwenden und sich so das HIV-Virus schneller ausbreitet? Oder etwa für den WWF, die mit Monsanto an einem Tisch sitzen? Und überhaupt, wenn du spendest, woher weißt du dann, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird und nicht bei irgendwelchen Beamten in der Tasche verschwindet? Oder spendest du sogar für den Tierschutz, obwohl viele Menschen deine Hilfe doch viel dringender brauchen? Wie unmoralisch von dir! Wer spenden möchte, um die Welt ein Stückchen besser zu machen, hat es nicht leicht. Für jede Möglichkeit gibt es zahlreiche Gegenargumente und kaum jemand ist sich sicher, was mit seiner Spende dann am Zielort tatsächlich passiert. Wie kannst du sicher sein, dass deine Spende wirklich etwas bringt? Gutes Bessertun löst dieses Problem. William McAskill hat sich intensiv mit der Charity-Industrie auseinandergesetzt und ein paar einfache Regeln aufgestellt, die sicherstellen, dass wir nie wieder für die Falschen spenden. Dabei stützt er sich auf mathematische, statistische und wirtschaftliche Gesetze, denn die gelten nicht nur im Klassenzimmer, sondern funktionieren auch bei komplexen Themen wie diesem. Blink Nummer 1. Wer spendet, sollte sich am erwarteten Nutzen orientieren. Es gibt so viele Möglichkeiten zu spenden und zu helfen, dass es oft schwer ist, sich zu entscheiden. Fest steht, du kannst nicht allen helfen, denn deine Ressourcen sind begrenzt. Daher solltest du sie so einsetzen, dass du mit deiner Investition den größten Nutzen erreichst. Wer versucht, es allen recht zu machen und überall zu helfen, übersieht dabei die größten Chancen. Das hat auch James Orbinski festgestellt. In einem Einsatz für das Rote Kreuz behandelte er Opfer des schrecklichen Krieges in Ruanda. Er war der einzige Arzt in einem improvisierten Krankenhaus. Es war klar, dass er es niemals schaffen würde, alle Patienten rechtzeitig zu versorgen. Also schrieb er den Patienten Nummern auf die Stirn. 1 stand für sofort behandeln, 2 für innerhalb von 24 Stunden behandeln und 3 für keine Chance mehr. Natürlich ist es grausam, dass er dadurch einige Patienten einfach dem Tod überließ, doch nur so schaffte er es, so viele Menschenleben wie möglich zu retten. Ähnlich solltest du die Sache angehen, wenn du etwas spenden möchtest. Dabei solltest du dich an einer wichtigen Kennzahl orientieren, dem erwarteten Nutzen. Er beschreibt das mögliche Ergebnis und wie wahrscheinlich es eintritt, und zwar durch eine einfache Multiplikation. Nehmen wir zum Beispiel an, deine Spende hat eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit, 300 Leben zu retten. Dann wäre der erwartete Nutzen 150 Leben. Der erwartete Nutzen hilft nicht nur dabei, das Richtige zu tun, sondern auch das Falsche zu vermeiden. Wenn zum Beispiel die Betreiber von Fukushima mit diesem Wert gearbeitet hätten, wäre die Katastrophe dort vielleicht nicht passiert. Denn obwohl die Wahrscheinlichkeit eines Erdbebens mit anschließendem Tsunami relativ gering war, waren doch die möglichen Opferzahlen riesig. Im konkreten Fall starben ca. 1600 Menschen, als das Gebiet evakuiert wurde. Hätten die Betreiber diese Zahl von Beginn an berücksichtigt, hätten sie strengere Sicherheitsvorkehrungen getroffen und so den Schaden deutlich minimieren können. Bevor du etwas spendest, rechne dir also den erwarteten Nutzen von verschiedenen Projekten aus und entscheide dich für das, bei dem diese Zahl am höchsten ist. Blink Nummer 2. Das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens besagt, dass wir nicht an Projekte spenden sollten, die schon sehr viel einnehmen. Es gibt noch eine andere Regel, die du beachten solltest, wenn du spendest. Dabei handelt es sich um das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens, das auch in vielen anderen Bereichen unseres Lebens Anwendung findet. Es besagt, dass eine einzelne Sache an Wert abnimmt, je mehr es von ihr gibt. Dabei kann es sich um Geld handeln, aber auch um ganz andere Dinge. Nehmen wir zum Beispiel einmal einen Pullover. Wenn ein Obdachloser im Winter einen zweiten Pullover bekommt, kann es sein, dass ihn dieses Kleidungsstück vor dem Erfrieren rettet. Wenn wir den gleichen Pullover einem Menschen geben, der schon 3 andere Pullover hat, dann freut er sich vermutlich, weil er sich dann nicht so oft waschen muss und seinen Pullover öfter wechseln kann. Eine reiche Dame hingegen, die ihren begehbaren Kleiderschrank schon gut gefüllt hat, wird das Ding vermutlich direkt in den Müll befördern. Das liegt daran, dass ein Pullover mehr oder weniger für sie einfach keinen Unterschied macht. Die gleiche Regel gilt auch bei den Spenden für Hilfsprojekte. Je mehr Unterstützung ein Projekt bereits erhält, desto weniger Unterschied macht jeder zusätzliche Dollar. Tatsächlich ist es so, dass zum Beispiel bei Naturkatastrophen fast schon zu viel gespendet wird. Bei dem Erdbeben 2011 in Japan haben die Hilfsorganisationen über 300.000 Dollar für jeden Toten eingenommen. Japan ist ein reiches Land und die Organisationen wussten gar nicht, wohin mit all dem Geld. Langfristige Projekte, die sich mit Armut beschäftigen, sind hingegen meistens chronisch unterfinanziert. Sie werden von der Öffentlichkeit ignoriert. Die packenden Fernsehreportagen fehlen und niemand interessiert sich für das Schicksal dieser Menschen. Hier macht jeder gespendete Euro einen großen Unterschied. Blink Nummer 3. Um etwas zu bewegen, sollte jeder das tun, was er am besten kann. Heute gibt es viele junge Leute, die nach dem Schulabschluss oder während des Studiums für ein Jahr in ein ärmeres Land gehen und dort in einem Hilfsprojekt mitarbeiten, Schulen bauen oder Brunnen graben. Das ist doch toll, oder? Ist es nicht das Beste, direkt für eine gute Sache zu arbeiten? Nicht immer. Wenn wir herausfinden wollen, was unsere Aktionen bewirken, hilft uns eine bestimmte wissenschaftliche Methode, die Untersuchung der kontrafaktorischen Situation. Das klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Dazu stellen wir uns einfach vor, was passieren würde, wenn wir etwas nicht tun. So erhalten wir schnell einen Ansatzpunkt, ob unsere Aktion gerade sinnvoll ist oder eher nicht. Ein einfaches Beispiel. Du siehst einen Mann auf einem menschenleeren Bahnsteig, der offensichtlich gerade einen Erstickungsanfall hat. Keine Frage, du läufst hin und räumst ihm mit einem versuchten Heimlichmanöver den Hals aus. Du bist kein Arzt und bei dieser Aktion verletzt sich der Mann die Stimmbänder und kann nie wieder richtig sprechen. Was wäre gewesen, wenn du es nicht getan hättest? Er wäre gestorben. Also war es unter dem Strich eine gute Aktion. Anders sieht es aus, wenn zufällig ein Arzt in der Nähe ist. Wenn du in diesem Fall nichts unternimmst, greift der Arzt ein, rettet den Patienten und bringt seine Stimmbänder nicht in Gefahr. Obwohl du also das Gleiche machst, zeigt die kontrafaktorische Situation, dass es einmal richtig ist und einmal falsch. Dieses Beispiel zeigt auch noch etwas anderes. Jeder sollte das machen, was er am besten kann. Wer eine schlechte Maurerin, aber eine gute Börsenhändlerin ist, sollte nicht nach Afrika fahren und dort Schulen bauen. Sie sollte an der Börse handeln und einen Teil ihres Einkommens an qualifizierte afrikanische Maurer spenden. Die Idee dahinter heißt, verdienen um zu geben, earning to give. Und wir sehen sie uns im nächsten Blink genauer an. Blink Nummer 4. Für eine NGO zu arbeiten und deiner Leidenschaft zu folgen, ist nicht die effektivste Art zu helfen. Es ist toll, wenn du ein empathischer Mensch bist und gerne so viel wie möglich tun möchtest, um anderen zu helfen. Allerdings ist es meistens nicht besonders effektiv, die Zelte abzubrechen und die Zukunft als Sozialarbeiter in Manila oder als Krankenschwester in der afrikanischen Steppe zu verbringen. Stattdessen sollten wir uns am Konzept verdienen, um zu geben orientieren. Warum das Sinn ergibt, sehen wir wieder an den kontrafaktorischen Situationen, die wir bereits kennengelernt haben. Stellen wir uns vor, du bist ein Arzt, der sich auf die Behandlung von Krebs spezialisiert hat. Du willst etwas bewirken, also entscheidest du dich für einen Job bei einer NGO. Was wäre, wenn du das nicht machen würdest? Jemand anderes würde den Job annehmen. Also entscheidest du dich, einen gut bezahlten Job in einem Privatkrankenhaus in den USA anzunehmen und einen Teil deines Gehaltes zu spenden. Was wäre, wenn du das nicht machen würdest? Jemand anderes würde den Job annehmen und nichts spenden. Du machst also einen größeren Unterschied, wenn du verdienst, um zu geben. Und wenn wir schon bei Karrierefragen sind, nein, es ist nicht unbedingt ratsam, deiner Leidenschaft zu folgen. Ein Grund dafür ist, dass Berufe, bei denen viel Leidenschaft im Spiel ist, oft keine großen Erfolgschancen bieten. Nehmen wir als Beispiel die Profisportler. Nur einer von 1000 College-Athleten schafft es später, mit dem Sport seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Außerdem verändern sich unsere Leidenschaften. Vielleicht warst du vor 10 Jahren absolut begeistert von Pferden oder Fußball und heute ist dir das ziemlich egal. Daher solltest du deine Karriereentscheidungen lieber anhand von anderen Kriterien treffen. Du solltest überlegen, ob ein bestimmter Beruf deinem Charakter entspricht. Bietet er dir die Freiheit oder Sicherheit, die du brauchst? Kannst du deine Kreativität ausleben und deine Talente einbringen? Du wirst vermutlich über 80.000 Stunden in deinem Beruf verbringen. Diese Entscheidung solltest du nicht von einer gerade aktuellen Leidenschaft abhängig machen. Blink Nummer 5. Gute Hilfsorganisationen können hohe Verwaltungskosten haben. Viele Menschen achten heute beim Spenden darauf, dass die Hilfsorganisationen möglichst wenig Geld für ihre Verwaltung ausgeben. Wer möchte schon 10 Euro spenden, von denen dann 8 als Gehalt auf dem Konto des Chefs landen, einer bei den anderen Angestellten und nur einer bei den eigentlichen Empfängern? Es ist heute sogar üblich, dass wir uns fast ausschließlich an diesem Kriterium orientieren. Bei Charity Navigator, der wichtigsten Website zum Vergleich von Hilfsprojekten, ist diese Zahl die Grundlage für die Bewertung eines Projektes. Wer wenig für die Verwaltung ausgibt, so die Idee, hilft viel. Doch tatsächlich ist das zu kurz gegriffen. Stellen wir uns zum Beispiel vor, jemand würde eine Organisation gründen, deren Ziel es ist, Banker mit Kaviar zu versorgen. Alle Angestellten würden ehrenamtlich arbeiten und das Arbeitsmaterial selbst bezahlen. Bei Charity Navigator wäre dieses Projekt auf Platz 1. Viel helfen würde es trotzdem nicht. Andersherum kann es auch sein, dass Hilfsorganisationen mit einem relativ großen Verwaltungsaufwand sehr viel Gutes tun. Ein Beispiel dafür ist die DMI, Development Media International. Diese Organisation verbraucht stolze 44% ihrer Einnahmen für die Verwaltung. Trotzdem ist das kein verschwendetes Geld, denn dazu zählt zum Beispiel auch eine 1,5 Millionen Dollar schwere Kampagne, um in einem Zielland über Gesundheitsthemen aufzuklären. In den Entwicklungsländern sterben jedes Jahr 760.000 Kinder an Diarrhoe. Diese Zahl könnte dramatisch gesenkt werden, wenn die Eltern wüssten, wie wichtig es ist, sich regelmäßig die Hände mit Seife zu waschen. Daher kann eine solche Kampagne, die ja quasi nur aus Verwaltungskosten besteht, einen riesigen Unterschied machen, obwohl sie keinen Brunnen baut, keine Schule errichtet und ihren Angestellten ein vernünftiges Gehalt bezahlt. Wenn du dich also entscheidest, an wen du spendest, lass dich nicht von hohen Verwaltungskosten abschrecken. Sieh dir lieber an, was mit deinem Geld erreicht wird. Blink Nummer 6. Bei unserem ethischen Konsum sitzen wir einigen Missverständnissen auf. Billige Anziehsachen aus Sweatshops sind schlecht, Schokolade und Kaffee mit Fairtrade-Siegel sind gut. Unter genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass es nicht ganz so einfach ist. Die Ärmsten profitieren von den Jobs in den Sweatshops. In ihren Ländern sind das die guten Arbeitsplätze, viel besser als die ebenso anstrengende Arbeit auf den Feldern, die noch schlechter bezahlt wird. Die Leute wollen diese Jobs machen. Dafür nehmen sie auch einige Risiken auf sich. Es gibt zum Beispiel zahllose Bolivianer, die illegal nach Brasilien einwandern, um dort in Sweatshops zu arbeiten. Für ein Gehalt von ca. 2.000 Dollar im Jahr. Das erscheint uns lächerlich wenig, liegt aber immer noch 1.400 Dollar über dem durchschnittlichen bolivianischen Einkommen. Wenn wir also aufhören, die günstige Kleidung aus diesen Fabriken zu kaufen, verlieren diese Menschen ihren Job und es geht ihnen schlechter als vorher. Keine gute Idee. Und Fairtrade? Die Absicht ist löblich. Wir zahlen etwas mehr und dafür wird garantiert, dass die Hersteller mindestens 1,40 Dollar für ein Pfund Kaffee erhalten, sodass für alle ein anständiges Einkommen gesichert ist. Die Sache hat nur leider einen Haken. Die Regelungen für das Fairtrade-Siegel verlangen, dass bestimmte Standards eingehalten werden, wie bei der Bezahlung der Arbeiter. Für die ärmsten Länder sind diese Sätze aber viel zu hoch. Das führt dazu, dass vor allem Hersteller aus Schwellenländern wie Mexiko oder Costa Rica das Siegel bekommen, während die Hersteller, die wirklich Hilfe brauchen, ohne Siegel auskommen müssen. Es gibt zum Beispiel kaum Fairtrade-Kaffee aus Äthiopien. Abgesehen davon erreicht auch nur ca. 1% der Mehrausgaben für fair gehandelten Kaffee wirklich die Hersteller. Was solltest du also tun? Kaufe normalen Kaffee und spende das gesparte Geld an eine Organisation, die dort hilft, wo es am nötigsten ist. Welche das sind, kannst du ja jetzt leicht herausfinden. Das waren unsere Blinks zu Gutes besser tun, wie wir mit effektivem Altruismus die Welt verändern können, von William McAskill. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Mit Hilfe von einigen einfachen mathematischen Grundregeln wie dem erwarteten Nutzen oder dem abnehmenden Grenznutzen kannst du herausfinden, bei welchen Organisationen du mit einer Spende am meisten bewirken kannst. Andere Kriterien wie die Höhe der Verwaltungskosten spielen hingegen keine große Rolle. Was du konkret umsetzen kannst: Mach mit beim effektiven Altruismus. Melde dich auf effectivealtruism.org an. Diese Community hilft dir dabei, Gutes noch besser zu tun. Sie bietet dir zahlreiche Möglichkeiten, dich zu informieren, zu engagieren und zu helfen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Gutes Bessertun als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.